together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
Wieder da, diese Woche wieder bei Mit Milch und Zucker. Diesmal mit der Anna. Hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Brenda ist auch wieder da.
Hallo.
Die Anna besucht uns heute. Die Anna ist 28, Gründungsmitglied von Quo Vadis und Leiterin des Politometer-Teams von Addendum. Und du schreibst auch für das deutsche Magazin Cicero. Und studiert hast du Rechtswissenschaften und Kunstgeschichte. Richtig?
Ganz genau.
Na bitte. Geht doch. Freut mich voll, dass du da bist. Die Brenda erklärt auch gleich, worüber wir mit dir heute reden wollen, quatschen wollen.
Unter anderem,
genau.
Bei uns sind die Themen nämlich immer so spannend, weil wir haben immer ein Thema, über das wir schon reden, aber wir schweifen immer ab und es kommt irgendwann geht es immer über Weihnachten.
Ja, ist super.
Ja, also das Thema, das wir uns für dich gedacht haben, ist das Thema Fact-Finding.
Mhm.
Und was sind Fakten und wie geht man mit Nachrichten um? Mhm. Wie geht man mit Politik und Nachrichten um?
Mhm.
Das ist, glaube ich, gerade so ein spannendes Thema heutzutage.
Absolut, ja.
Und ein bisschen der Hintergrund dieser Reihe, die wir jetzt irgendwie starten zum Thema Medien vor allem, ist persönlich, ja. Weil in Simmering gibt es auf Facebook sehr viele Gruppen, die lauter Wahnsinnige sind und die halt replizieren, was andere Medien schreiben und sich dann damit irgendwie ein bisschen so reinsteigern in die politische Welt. Und ich versuche immer dagegen anzuschreiben und zu sagen, das stimmt jetzt so nicht ganz und das ist nicht richtig und da ist ein anderer Artikel. Aber im Grunde ist es so ein Problem, dass Menschen mit Medien nicht umgehen können.
Absolut, ja.
Und das ist so der Hintergrund der Geschichte, wo wir gedacht haben, da würde uns die Anna, glaube ich, gern was dazu erzählen.
Super gern.
Wir haben auch was Neues, weil wir fangen normalerweise immer mit unseren vier großen Fragen an und beenden dann mit kürzeren Fragen. Diesmal haben wir die Questions to go vorgezogen.
Okay.
Und fangen damit an, und zwar die Christiane.
Buch oder Kindle?
Buch, auf jeden Fall.
Zeitung oder Zeitschrift?
Zeitung.
Was ist die erste Story, auf die du jemals gestoßen bist?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann gerade wirklich aus dem Stegreif keiner sagen, die mich so verwirrt zurückgelassen hat, dass ich sagen würde, die war komplett irre.
Also gab es einige?
Ja. Ja.
Komm, wir vielleicht gespielt.
Ja, lass mich denken. Falls sicher, nein.
Was sind Fake News, auf die du auch hereingefallen bist?
Auch eine sehr gute Frage. Ich überlege mich wegen der vorigen Frage genau deswegen, weil ich kann mich erinnern, dass ich mal drauf reingeflogen bin. Es hat irgendwas zu tun mit dem Papst und der hat irgendwie diese Leier, die er gehalten hat, von wegen Homosexualität kann man eh heilen oder so, sowas. Und das war nicht dezidiert Fake News, aber eine österreichische Zeitung hat das so abgedruckt im Wortlaut und ich war halt komplett erbost, weil ich hab's geglaubt, natürlich, weil er sagt's ja schon auch irgendwie. Nicht aber in diesem Wortlaut. Und das war dann my bad, weil dann unser lieber Karl Arthur mich eines Besseren belehrt hat und gesagt hat, ah nein, in den wörtlichen Protokollen steht's, aber da sagt das schon ein bisschen anders. Und das war für mich war so ein okay, also es war nicht wirklich Fake News, aber es war vielleicht auch einer von diesen Artikeln, die ärgsten News waren.
Was ist das Erste, das du heute in der Früh gemacht hast?
Mir die Zähne geputzt.
Das möchte ich noch erleben.
Michelle Obama als Präsidentin.
Nice. Was ist das erste Buch, das du jemals gelesen hast?
Also abgesehen von wirklich nur Kinderbüchern vielleicht, Anna und die Wut. Das ist mega.
Inspiration hole ich mir von?
Büchern und Musik, Ronja.
Fake News, die ich gerne in die Welt setzen würde.
Michelle Obama ist Präsidentin der Vereinigten Staaten.
Super. Das waren unsere Questions to go, die so ein bisschen einleiten, über was wir auch reden werden heute oder vorhaben zu reden.
Mhm.
Ich habe jetzt, glaube ich, die erste Frage.
Ja.
Das ist immer so kompliziert. Nämlich von unseren normalen Fragen. Was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Also nicht nur der Kaffee an sich, sondern vielleicht auch irgendwie so eine Situation, wo man sich gern zurückerinnert.
Ich muss dazu sagen, ich bin für viele Kaffeetrinker wahrscheinlich ein absoluter ganz schlimm, weil ich habe eine Sucht, zu der ich sehr stehe, nämlich Starbucks. Ich bin jeden Tag dort und trinke dort auch die ganzen Absurditäten, nämlich immer nur Gingerbread Latte und Toffee Nut Latte und Pumpkin Spice Latte. Also es ist weniger Kaffee als Zucker mit Kaffee, so. Aber ich liebe es und trotzdem würde ich immer sagen, das ist mein bestes Kaffee-Erlebnis jeden Tag.
Das ist total witzig, weil es gibt mehrere Leute, die das haben. Und immer wenn die Leute erzählen wollen, dass sie oft zu Starbucks gehen, sagen sie immer, ich weiß, ich bin ein Kaffee-Banause.
Oder?
Ja. Das sagt jeder dazu. Ja,
obwohl auch die Menschen, die dort echten Kaffee trinken, also so kleine, sagen, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Ich, so, ich weiß nicht, es ist mir auch sehr egal.
Also, wie vieles andere, also solange es dir schmeckt. Also ich meine,
eben. Und bitte, Pumpkin Spice Latte. Also ich wie kann...
nie eine Pumpkin Spice Latte.
Wirklich? Na, ich sterbe jedes Mal. Ich meine, gibt es immer nur von September bis, weiß nicht, Dezember oder so?
Ja, nicht so lang.
Oh, gut. Bestes. Ey, das macht mein Morning. Das ist eigentlich, naja, da bin ich gerade aufgestanden. Das ist dieses Pumpkin Spice und eine Chick.
Und kann man das eigentlich selber backen?
Ja, man braucht eigentlich nur das Sirup. Also wir haben ja Sirup, das ist eigentlich, ja. Es ist ja ein Latte und Sirup. Ja. Genau.
Ich bin halt überhaupt kein Kürbis-Fan, das ist mein Problem.
Es schmeckt auch gar nicht wie Kürbis, gar nicht. Okay. Es ist einfach süßlich natürlich und ja. Es hat so ein ganz eigenes Ding, aber es hat für mich gar nichts mit Kürbis zu tun.
Okay,
naja. Geh mal einen trinken. Ja.
Was sind Menschen oder Ereignisse, die dich geprägt haben?
Wenn ich jetzt nur zum Beispiel meine berufliche Laufbahn denke, dann war es tatsächlich die Gründung der Neos-Partei, weil das halt einfach so ein Ding in meinem Leben war, die sind so plötzlich passiert und ich habe das sehr, sehr leiwand gefunden. Das hat auch dann ziemlich schnell dazu geführt, dass ich von der Uni weg bin deswegen und eben im Parlament dann gearbeitet habe. Also das war ein ziemlich, ziemlich einschlagendes Erlebnis. Und natürlich noch viel größer für mich ist ja jetzt mein Baby oder unser Baby, also Addendum, das war wahrscheinlich das zweite sehr prägende. Aber jetzt, glaube ich, schweife ich ab, deine Frage war ein bisschen anders.
Nein, das passt schon.
Das passt okay. Schon. Ich finde es spannend, weil beide Bereiche eigentlich sind, etwas Neues zu starten und
ja,
etwas Neues aufzubauen.
Das stimmt, ja. Wobei es beim zweiten natürlich noch viel extremer war, also oder ist, weil Neos, die gab es ja schon quasi, ich meine, gerade frisch gegründet, ich bin halt 3 Monate später dazugekommen, also nach dem Einzug in den Nationalrat, sagen wir so. Aber Addendum ist halt noch was ganz anderes, weil das war halt echt so eine Idee. Der Michael Fleischacker ist zu mir gekommen, Anna. Ich hatte eine Idee, machen wir das. Und das war halt wirklich aus nichts geboren. Und wenn ich mir jetzt denke, wir sind 70 Leute und das ist schon ziemlich cool. Ja? Also das hat mehr das Startup-Feeling für mich noch. Und ist auch viel mehr meins, natürlich.
Ja, ich finde Addendum total spannend, weil die Themen, die Addendum bringt, welche sind, die in der normalen Medienlandschaft nicht vorkommen.
Ja. Ich überhaupt nicht mal so ja. Am Rande.
Ja, total. Ja. Also wie kommt ihr zu den Themen? Was sind so Themen, wo ihr sagt, darüber schreiben wir jetzt oder darüber mit dem arbeiten wir jetzt?
Es war so, dass wie wir angefangen haben, am Anfang war das, da waren einige Themen schon in der Luft quasi, wo wir uns dachten, hey, da passiert so viel gerade, wir haben gestartet mit Asyl, Terror, Demokratie, so richtig fetten Brocken, wo wir einfach schon aus unserer aller Berufsbahnen so viel gehört haben oder selber geschrieben oder gemacht haben drüber und gesagt haben, hey, da gibt es so viel, das eigentlich keiner erzählt und das sollten wir erzählen. Da haben wir dann echt, das sind auch ziemliche Prestigeprojekte, wenn man es so nennen will. Und jetzt ist es eher so, ich finde es ein sehr angenehmes Arbeiten, weil wir beschäftigen uns natürlich jeden Tag mit allen Medien und was die da so produzieren und man kriegt so diesen Riecher, den man auch ein bisschen schon, also ich zumindest aus der Politik mitgenommen habe, so was stimmt hier nicht oder was fehlt hier, nämlich literally, das heißt ja das, was fehlt.
Ja.
Und das ergibt eigentlich immer unsere Themen. Also oft oder sehr oft sagt der Michael auch zum Beispiel den Mainstream hinterfragen, was du vorher gesagt hast mit, alle lesen ihre Zeitung und schreien das nach und es ist tatsächlich manchmal so einfach, wie ich es jetzt sage. Stell mal die Frage, stimmt das so, was da jetzt gerade tatsächlich alle sagen? Und es stellt sich raus, es ist oft nicht so.
Ich meine, ja, und das ist genau der Punkt, den ich halt in meinem kleinen Universum mache, mit in der Facebook-Gruppe und zu sagen, das stimmt nicht. Es ist aber nicht leicht, weil du schreist es alleine und da schreien Hunderte gegen dich und sagen, aber trotzdem.
Ich, sei lustig, dass du das sagst, ich habe jetzt auch bei Addendum seit 3 Wochen oder so, schreibe ich für unser erschaffenes politisches Feuilleton. Da geht es aber nicht um Buchrezensionen per se, also ein Buch lesen und das war super, das war schlecht, sondern eher so, da gibt es ein Thema, das man vielleicht jetzt nicht unmittelbar in einem Projekt abbilden kann, weil es zu theoretisch ist, aber es ist ein gesellschaftspolitisches, interessantes Ding, das man sich mal anschauen sollte. Und da habe ich jetzt, wie gesagt, 2 Sachen schon geschrieben über Moral und Hypermoral und wir sind die Guten, ihr seid die Schlechten, das. Und eins, gut, das ist was ganz anderes, auf jeden Fall das 4. schon, okay, das kommt erst nächste Woche. Da geht es genau um das, nämlich so um diese Bücher, die da die ganze Zeit rauskommen mit die Wahrheit stirbt und Fake News werden uns alle umbringen und diese totale, um Gottes Willen, alles ist ganz, ganz schrecklich. Auch wieder so ein Ding, wo man denkt, Moment, also ist das tatsächlich so? Gibt es natürlich genug Literatur, die das unterstützt. Zum Beispiel habe ich den William Davies, der ist ein englischer Soziologe, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Nervöse Zeiten. Da beschreibt er genau das. So, alle werden immer nervöser, weil Fake News, du weißt nicht mehr wirklich, wie du es handeln sollst, du lebst in deiner Blase.
Total.
Und kriegst auch irgendwie nur mehr das mit, was da reproduziert wird. Und der macht aber für mich den falschen Schluss, nämlich, man sollte wieder mehr auf Gefühle hören. Schwierig. Widersprechen tun ihm eh sehr smarte Menschen, so Stephen Pinker, und sagt so, bin da eher für Fakten, ich auch. Und ich finde es halt komplett der falsche Weg zu sagen, so, alle sind urnervös und urding, wir müssen auf das hören. Ich denke mal, nein. Und dann ist da ein zweites Buch auch dabei, das wurscht, das auch in Englisch, das ist noch gar nicht da auf Deutsch. Und es ist lustig, wie manche zu ihren Schlüssen kommen. Die schreiben eben auch drüber, sind zwei Psychologen, Philosophen und Psychologen, glaube ich, ja. Und die beschreiben auch dieses Phänomen der Grüppchenbildung. Menschen fühlen sich immer weniger als, wir sind eine ganze Nation und wir machen das alles gemeinsam, sondern finden sich in ihren kleinen Grüppchen und tauschen sich nur dort aus. Sei es jetzt Baby-Facebook-Gruppe oder vielleicht ein bisschen größeres Rudel innerhalb einer Partei oder ich weiß es nicht. Aber ja, auf jeden Fall Grüppchenbildung. Mhm. Und sie sagen aber nicht, was ich vertreten würde, dass man schauen sollte, dass diese Menschen das checken, was sie da machen und dass sie nur in ihrer Blase schwimmen.
Ja.
Sie machen eher so Facebook und Google und Co. dafür verantwortlich, dass es überhaupt möglich ist, dass du durch Algorithmen nur in deinem Circle bist, bla bla bla. Mhm. Das sehe ich halt nicht so. Das ist so Eigenverantwortung. Nein, die Medien oder Medien, die Plattformanbieter sind schuld, weil sie machen das so und so und so. Schwierig, ja, ich sehe die Verantwortung irgendwie bei beiden.
Das ist ein bisschen das Henne-Ei-Problem.
Schon, ja. Ja. Aber ich würde mir, natürlich musst du irgendwie, ich tue mir ja auch schwer, jeder schwimmt in seiner Blase, ich schwimme auch in meiner. Ich meine, ich kriege aber schon auch, da bin ich so reflektiert, bin ich schon genug von der anderen Seite mit darüber, deswegen rege ich mich oft auf über Sachen, weil ich sie nicht so sehe. Also ich, allein durch die Reflexion mal, aber dorthin zu kommen mal, darüber nachzudenken, dass hey, nur weil das jetzt in einer Gruppe auf Facebook steht, ist vielleicht nicht die ganze Wahrheit. Und wie gesagt, dieser Text von mir, da dreht sich aber genau um die Frage Wahrheit und wie finde ich die eigentlich. Es ist meiner Ansicht nach am Ende leider wirklich so, dass du selbst dafür sorgen musst, dir möglichst viele Sachen anzuschauen. Also das kann nur beim Einzelnen anfangen.
Ja, natürlich. Aber das ist genau, ich glaube, das ist halt das Schwierige, was wahnsinnig viel Zeit braucht und auch viel Kopf.
Ja.
Und das ist halt dann, und da wird es dann schwierig.
Ja.
Weil die meisten Leute, glaube ich persönlich, setzen sich halt am Abend oder am Weg nach Hause in der U-Bahn und schauen halt ihren Facebook-Feed durch und sehen dann halt 24 Mal den gleichen Heute-Artikel und denken sich, das ist jetzt die Wahrheit.
Mhm.
Und wenn du sie aufmerksam machst drauf, sagen, schau dir mal andere Sachen an, liest dir mal was anderes durch, dann sagen sie, dann ist die Antwort drauf, naja, aber die kennen die Wahrheit nicht oder die schreiben das Falsche oder die wollen uns nur was Falsches vortäuschen.
Genau. Und das ist auch der Punkt, wenn ich sage, ich halt den Satz überspitzt, die Wahrheit stirbt, weil die Wahrheit stirbt halt nie. Man weiß nur nicht, wo oder ob man sie findet.
Mhm.
Deswegen verstehe ich auch, das ist ja überhaupt nachzuvollziehen, dass sich Leute vor Fake News und so fürchten, weil sie können es halt auch nicht einordnen. Und wenn Trump das sagt, dann stimmt es halt für manche, weil sie es glauben. Wenn sie dann drauf kommen, oh, das war ein Fake News, sind sie natürlich komplett enttäuscht und die Medien schreiben das alle nur ab. Also das ist eine sehr, ja, wie soll ich sagen, deswegen... Das ist ja auch der Grund, warum wir gemacht haben, was wir machen. Wir sind ja auch keine Fact-Checker in dem Sinne, gar nicht. Also so dieses, gibt es ja auch ein paar Plattformen in Österreich, alles super live und braucht man ja auch, weil oft genug falsche Zahlen rumschwirren oder so. Das ist reines Fact-Checking. Mhm. Ich meine, wir betreiben es nicht. Wir schreiben ja auch, was wir jetzt glauben, das wahr ist.
Mhm.
Aber vielmehr eher so, die sagen das, aber wahr ist viel mehr, nämlich das. Also auch alle Seiten da einzubeziehen.
Ja.
Und das finde ich auch den Mehrwert. Ich weiß, dass wir noch eine, unsere Leserschaft noch nicht horrend ist oder riesig und dass vor allem auch nicht alle Themen alle interessieren. So viel kann man ja gar nicht abdecken. Aber dass wir, so ich hoffe, einen Teil dazu beitragen, dass irgendwie die Debatte differenzierter wird und dass man vielleicht auch seinen Standpunkt ändert und dass wir uns auch trauen, Sachen anzusprechen, wo sich manche bei der Überschrift denken, was wollt sie mir jetzt sagen? So.
Ja.
Und wenn man es dann liest, ach so.
Ja, das finde ich ja super. Ich meine, es ist ja in der Zeitung auch so, wenn du eine Zeitung liest, Artikel, die dich interessieren, überblätterst halt. Also es ist genau das Gleiche.
Ja.
Weil mich interessiert halt Sport nicht.
Also, ja. Ja,
voll. Mir ist halt komplett wurscht, wie irgendein Spiel ausgegangen ist.
Ja. Ja.
Zum Beispiel. Ich habe aber eine andere Angst in Österreich, nämlich so, dass sie sagen, also ich weiß überhaupt nicht mehr, was alles stimmt, deswegen lese ich lieber gar keine Zeitungen.
Ja.
Und auf Facebook wird schon stimmen.
Aber das ist halt, das finde ich, kann man leichter kontern als andersrum. Weil wenn wer wirklich zu dir sagt, hey, ich lese nur mehr Facebook, die Antwort ist ja, dann kann man ja wirklich einfach sagen, die ist aber schon bewusst, dass da nur Leute posten, was sie sehen und was sie wollen. Also dass das total, das müsste sogar so jemand verstehen, oder? Dass er dann nur reinkriegt, wem er auch folgt oder was er auch sehen will. Also, dass man sich wenigstens, also solchen Leuten, glaube ich, könnte man es noch einfacher erklären, hey, dann lies halt wenigstens ORF.at und die Headlines von mir aus, ja? Um ein Bild zu kriegen, wenn du schon nicht ganz tief reingehen willst. Weil natürlich, dass alle oder viele unserer Tageszeitungen eine Schlagrichtung haben, ist uns allen klar.
Mhm.
Wenn man es weiß, ist es natürlich einfacher, sie zu lesen, welches politische Ding da jetzt dahinter steckt. Aber so eine richtig, richtig objektive Berichterstattung ist halt echt schwierig. Aber trotzdem finde ich, dass bei Facebook kann man es noch einfacher erklären, dass das nicht...
Ja, ich verteufle auch Facebook nicht so, wenn man denkt, ich meine, die bieten halt eine Plattform an.
Mhm.
Es ist halt das, was wir daraus machen.
Ja, ganz genau.
Das Bewusstmachen ist manchmal die Challenge. Nämlich, wenn ich in diese Gruppen schaue, natürlich kriegst du ein Stimmungsbild und denkst, boah, so arg eigentlich. Aber da muss man sich selbst auch wieder vor Augen halten, das ist nur ein Stimmungsbild.
Ja.
Und das ist nicht die Wahrheit.
Und vor allem von wie vielen Leuten und wie wenigen. Also das ist...
Genau, voll. Bin total bei dir.
Genau.
Total bei dir.
Und ich weiß schon, dass es sehr nervenaufreibend ist, wenn man sich da rein begibt und versucht, da zu kontern. Das ist ja auch die Anonymität des Netzes. Jeder basht da rein und so. Und ich habe schon auch gelernt, mich da ein bisschen zurückzunehmen. Ich könnte auch jeden Tag Streitereien aufreißen auf Twitter und Co., aber es steht sich manchmal wirklich nicht dafür. Weil wenn ihr einfach sagst, so, da, ihr habt das geschrieben, lest es mal. Passiert natürlich oft selten. Also Trolle gibt es ja eh genug. Und da kriegt auch jeder seinen Shitstorm ab, aber ich glaube, da muss man irgendwie overcome quasi. Also ich will nicht Feuer mit Feuer bekämpfen. Ich fange dann mit der auf hohem Niveau streiten, also diskutieren, sehr gerne. Aber da sind wir wieder bei der Gefühlskiste. Ich werde auch manchmal emotional bei Themen, die mir wirklich auf die Nerven gehen. Und die, manchmal denke ich mir, ah, okay, das hättest du jetzt schenken können, weil...
Weil aber in 2 Stunden bin ich jetzt vor Twitter und diskutiere.
Ganz genau. Und das ist so, nachher denkt man sich oft so, hey, ich könnte einfach drüber stehen und sagen, da, so sind die, ist die Faktenlage, Zahlen, Daten dazu, wir haben es recherchiert lange. Einfach so, das wäre meine...
Gebe ich dir teilweise recht. Ich glaube halt nur manchmal, bei Themen, die mir wichtig sind, habe ich manchmal das Gefühl, wenn niemand anderes was sagt, es muss jemand was sagen.
Ja.
Für all die nur drüber schauen, dass die jemanden haben, dass sie sagen, okay, Moment einmal, da gibt es eine andere Sichtweise. Genau, die das nur so aufnehmen, da muss es irgendwem geben, der sagen, Freunde, bei aller Wertschätzung, aber so ganz stimmt das nicht. Und vielleicht diese 2, 3 Leute, die vielleicht nicht sichtbar sind, die dann trotzdem überlegen und sagen, vielleicht sollte ich mir was anderes mal anschauen.
Na, da bin ich voll bei dir. Das sehe ich auch so. Und das ist ja auch kein, sich anfangen zu streiten, aber zu sagen, dass es da was anderes gibt, ne, auf jeden Fall. Ja. Das machen wir eben auch.
Genau. Also ich finde eure Recherche immer super.
Es freut mich.
Ich habe die super gefunden mit den Gemeinden, weil ich glaube, das ist nämlich etwas, was wenig Menschen wissen oder ahnen, wie schwer das ist, in die politische Struktur reinzukommen.
Ja, Wahnsinn. Ja. Und vor allem auch den langen Atem zu haben. Das ist es ja. Oft reißen wir Projekte auf, die so, ja, und die einfach rechercheintensiv sind, dass wir sie über Monate betreiben. Und das kann sich einfach ein Medium heute, wie leistet sie denn das? Du hast eine Handvoll Innenpolitikredakteure, die jeden Tag abarbeiten, was Sebastian Kurz auf welcher PK auch immer wieder von sich gegeben hat. Da geht es ja teilweise, habe ich letztens eben mit einem Kollegen von einer Tageszeitung diskutiert, eben, das kommt rein und eigentlich, was sie machen, ist oft entweder natürlich die APA zusammenfassen und irgendwas ergänzen, aber es ist halt eine Nachricht. Sebastian Kurz hat gesagt, das. Aber da kannst du ja nicht länger drüber nachdenken oder einordnen oder irgendwas. Und das ist sehr schön bei uns, weil wir nicht daran gebunden sind, jetzt sofort zu reagieren und zu sagen, das stimmt nicht, weil. Manchmal machen wir es trotzdem. Ich weiß nicht, ob ihr das mit dem Migrationspakt mitbekommen habt, dieses, wo die Wogen hochgegangen sind. Österreich unterschreibt den nicht, diesen UN-Migrationspakt. Und natürlich alle Grünen und so schreien, um Gott, das ist ein ganz schlimmes Zeichen. Alle Rechten sind natürlich super, wir unterschreiben das nicht. Ja, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, weil dieses Papier ist, ja, es sagt gar nichts, um genau zu sein. Und unser Superstar-Völkerrechtler Ralf Janik hat das perfekt runtergeschrieben. Total nüchtern so, hey, um das geht's, das ist es. Und ob man es unterschreibt oder nicht, ist eigentlich wurscht. Das war genau die eine Einordnung, die gefehlt hat in der ganzen Debatte. War super, war da und das ist, also so reagieren wir schon auch auf Nachrichten, Tagesaktuelle. Aber das war genau, was gefehlt hat.
Das bin ich mir total bei dir. Also das ist ja ganz oft in der Politik, dass dann Themen hochpoppen und diskutiert werden, wo der Hintergrund fehlt dazu oder wo genau. Man diskutiert wird. Warum diskutieren wir das jetzt eigentlich?
Genau.
Oder was heißt das? Die Sache ist aber die, gerade beim Migrationspakt zum Beispiel, ich meine natürlich, da muss man darüber diskutieren, da muss man natürlich auch darüber diskutieren, wie sinnvoll ist die UNO? Weil
sagt jetzt vielleicht keine, nichts Aufregendes, wenn ich dir sage, dass wir das schon überlegt haben, genauso.
Aber prinzipiell, aber trotzdem könnte ich mir eine Welt ohne UNO nicht vorstellen.
Ja, ja.
Und das ist halt immer die Frage, weil natürlich, wenn ich sage, diskutiere jetzt, wie sinnvoll ist die UNO, heißt das noch nicht, dass ich sie abschaffen will. Sondern, und das ist eben der Schluss, der dann fehlt bei den Leuten.
Das beste Beispiel, schau, unser zweites Projekt, das ich habe im September oder so ein Buch gelesen, das hieß Gegenwahlen. Da schreibt der Van Rebroek, so ein Niederländer, Wahlen, wir sollten ein bisschen nachdenken, nämlich über ernsthaft das Losverfahren. Das ist super bürgerfreundlich, wenn man darüber nachdenkt, weil also besser irgendwen auswählen aus einer Gruppe als reinem Zufall. Also natürlich gibt es ja verschiedene Ausformungen, wer da wirklich drin ist und so, ja, ja. Aber allein, dass wir gefragt haben, quasi, wer braucht eigentlich Demokratie oder was so, das darfst du nicht und das geht gar nicht. Also manche Begriffe sind auch so sakrosankt, das ist ja bei Asyl dasselbe.
Natürlich.
Wie wir die Frage gestellt haben, Asyl, ein Konzept von gestern, naja, warte mal, total Shitstorm, so, weil, oh mein Gott, und jetzt kommen die da und rechtes Medium und ganz schlimm, ohne überhaupt mal zu lesen, was wir da drin sagen. Und natürlich, ich glaube, mir wird jeder Mensch, der ein bisschen darüber nachgedacht hat, zustimmen, dass Asyl, so wie das jetzt funktioniert und funktioniert hat, ein Konzept von gestern ist. Schon allein aufgrund der Tatsache, dass die Genfer Konvention uralt ist, dass unsere Behörden hinten und vorne nicht fertig werden, dass wir jeden Tag Schlagzeilen drüber haben. Okay, das ist wieder
alles. Dass es keine Kriege gibt?
Voll, aber es ist so ein natürlich, also vom, dass da irgendwas hakt hinten und vorne, das ist ja jedem bewusst, auch wenn wir niemals abstreiten würden, dass Asyl ein Recht ist, das Menschen zukommt, die Schutz bedürfen. Ja, also das ist ja eine, aber generell diese Nicht-Tabuthemen klingt auch falsch, aber ja, so, wie, so ein ja, Mainstream-Hinterfragen-Ding einfach, ja. Ohne jetzt eben rechts zu sein oder so, das ist mir komplett wurscht. Dieser, wem nutzt irgendwas?
Ich meine, gerade beim Thema Asyl ist es ja sehr spannend, oft zu diskutieren, weil im Grunde die meisten syrischen Flüchtlinge eigentlich kein Asyl bekommen hätten dürfen. Nicht deswegen, weil wir sie nicht wollen, weil ich nicht glaube, dass sie Schutz brauchen, sondern weil es das Gesetz nicht vorsieht.
Ganz genau.
Weil Kriegsflüchtling normal kein Asylgrund ist.
Es ist ja.
Und allein da muss ich schon fragen, okay, sind das nicht genau die Menschen, die Asyl brauchen?
Mhm.
Und die einen Schutz brauchen? Und da stimme ich total zu.
Ja.
Aber das Thema Asyl anzugreifen ist halt immer, glaube ich, immer so blöd, weil man da, also blöd in Form von schwierig, weil man dann in eine Polit-Ideengeschichte, Ideensicht der Dinge kommt.
Absolut. Absolut. Und deswegen war es natürlich, ich meine, ich finde es rückblickend super. Das war noch immer so ein gutes Ding zum Anfangen. Auch wenn, es haben sich ja auch sehr viele dann verändert. Und also die uns lesen und dann verstanden, ach so. Aber natürlich, wenn du zuerst mit sowas rausgehst und so reinfasst, das finde ich super. Also fehlen eigentlich. Ich würde es echt nicht nochmal anders machen.
Würdest du andere Themen angehen?
Nein, auch nicht.
Ja.
Gar nicht.
Also nochmal die Gemeindegeschichte, wo ihr gefragt habt, welche Subventionen es gibt.
Ja.
Also den Mut muss man schon haben, das auch damit zu kämpfen und sagen, man wird jetzt, es kommt dann eine Klage oder wahrscheinlich der Exekutor irgendwann.
Ja, es ist, also das war wirklich ein Schaubeispiel Österreich, Wahnsinn. Also wir haben eben alle Gemeinden gefragt, so hey, wie viel fördert ihr für Sport und Kultur, weil es gibt sowas wie eine Transparenzdatenbank in Österreich nicht. Man weiß es nicht warum. Und abgesehen davon, dass die Hälfte mal nicht antwortet, so grundsätzlich, weil sie nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwie per Auskunftspflicht verpflichtet sind, was sie mit Steuergeld machen, führt die andere Hälfte, naja, sagen wir es mal so, lustige Buchführungen. Also es ist, wir kommen immer mehr drauf, irgendwie oder ich, dass die Gemeinde das schwierigste Glied unseres Föderalismus ist, nämlich was alles angeht.
Ja, ich glaube nicht, dass die Bezirke in Wien so viel anders sind.
Ja, das glaube ich auch nicht.
Also das.
Ja. Aber ich freue mich schon, weil diese Förderungsgeschichte geht weiter.
Oh.
In 2 Wochen oder so wird es wieder schön.
Da freuen wir uns. Du hast jetzt übernommen das Politometer von Addendum.
Mhm. Also ich hatte es eigentlich vorher schon.
Okay.
Aber wir haben das jetzt als eigene Unit quasi ausgefaced aus dem normalen, aus den anderen. Also wir haben die große Redaktion, wo unsere TV-Menschen drinnen sitzen und unsere Redakteure, die Journalisten. Und Politometer ist eben so eigenständig, der wird jetzt auch, also der wird größer und selbstständiger und häufiger und dass wir jetzt eben eine eigene Unit gemacht haben.
Mhm.
Und ja, jetzt habe ich meine Mannschaft und das ist sehr super.
Magst du mal kurz erklären, was genau versteht man unter Politometer?
Na klar, also begonnen hat es damit, dass wir festgestellt haben, was ich ja schon wusste, weil ich im Parlament war, dass das Abstimmungsverhalten von österreichischen Abgeordneten nicht getrackt wird. Klingt jetzt sehr technisch, ist aber sehr einfach. Auf der ganzen Welt oder ziemlich auf der ganzen Welt sitzt man im Parlament und hat ein elektronisches System, wo man bei Abstimmungen einfach nur klickt. Super easy, es ist erfasst, gespeichert. So, in Österreich gibt es nicht. Der Witz daran ist, jetzt wird das Parlament gerade umgebaut und es ist bis jetzt aber noch nicht mal beschlossen, dass es ein elektronisches Abstimmungssystem geben wird, wenn es fertig ist, sogar das neue. Das kann ja nicht so schwierig sein. Wir haben begonnen, oder wir haben es probiert, Fotos zu machen von jeder Abstimmung und das dann ernsthaft händisch nachzuzeichnen oder zu übertragen und zum ersten Mal in Österreich festzustellen, wer wie stimmt. Und wer überhaupt anwesend ist.
Weil bis jetzt ist dann nur clubmäßig. Es ist dann nur.
Genau, da steht dann in der Parlamentskorrespondenz.
Die Partei
so und so. Genau. Ja. Aber nicht, und dadurch konnte man eben auch nicht wissen, ob überhaupt wer anwesend ist. Natürlich, wenn du entschuldigt bist, wirklich formell, du kannst ja als Abgeordneter, was auch total verständlich ist, bei 12-Stunden-Tagen, haben die zwischendurch Termine oder sind mal irgendwo, alles voll okay. Aber das konnte man halt vorher nicht nachvollziehen. Und das war eigentlich der Start des Politometer, das war so diese Kiste. Aber jetzt verstehen wir unter Politometer eigentlich mehr, nämlich es geht generell ums Vermessen von politischer Arbeit in Österreich. Also jetzt haben wir auch den Dezember den Regierungstracker gelauncht, dieses Regierungsprogramm und was ist umgesetzt, zu wie viel Prozenten. Und grundsätzlich alle unsere eher, sag ich mal, innenpolitischen Geschichten, es fallen in den Politometer rein jetzt. Zum Beispiel auch die Transparenzdatenbank.
Ja.
Das ist zum Beispiel ein Ding, das wäre jetzt auch ein Politometer-Thema. Also Politometer ist jetzt nicht mehr nur das Abstimmungstracker-Ding, sondern vielmehr unsere Politik-Messbarkeits-Bubble. Genau.
So. Fühlt man sich dann eher bestätigt, wenn man das macht? Also fühlst du dich eher bestätigt, dass okay, ja, wir machen das jetzt und das braucht es wirklich? Oder ist das eher Enttäuschung, weil man sieht, wie es wirklich abbrennt?
Es ist eigentlich wirklich eher Ersteres. Das war so ein Ding, wo ich mir zum ersten Mal dachte, das ist echt cooler Impact, weil die Parlamentsdirektion selbst hat aufgrund unseres Arbeitens da eine Pressemitteilung rausgeschickt. So, ist eh schön, dass sie das jetzt machen, aber wir sind dazu nicht verpflichtet, danke. Also, ich verstehe sie ja, wir wollten ja niemanden so anfassen, ja. Aber das war halt super.
Ja.
Und nein, ich finde das wirklich, wir machen teilweise ja Dinge, die ich mir vom Staat erwarten würde. Oder was heißt vom Staat? Transparenzdatenbank. Ja? Ja. Wieso müssen wir das machen eigentlich? Ich finde es super. Mhm. Gern geschehen. Ja. aber das ist eigentlich meine größte Freude, dass ich Sachen machen kann, wo ich einfach schon lang genug gesehen habe, das muss möglich sein einfach. Ja, wir machen es einfach. Also es ist eher mehr Freude als Krummel drüber. Natürlich gehen auch Sachen nicht so auf oder kriegen nicht so den Wind, den sie kriegen sollten. Aber das ist okay. Ich glaube, das...
Glaubst du, wäre es wichtiger für viele Menschen, wieder mehr in den politischen Alltag reinzuschauen, nämlich ins Parlament und zu sehen, was ihre Volksvertreter so wirklich machen und ihnen?
Ja, da tue ich mir manchmal schwer. Sehr gut. Da tue ich mir manchmal schwer, mich wieder rauszuversetzen aus meiner Lage, weil ich weiß, wie es abläuft und was da so passiert. Und wenn ich dann realisiere, dass zum Beispiel, weiß nicht, meine Schwester oder so, hat auch noch nie, sicher war sie schon mal dort, aber wie das funktioniert mit Ausschuss da und dann ist die Rede im Parlament und wie hängt das eigentlich überhaupt zusammen so? Mhm. Das muss auch nicht jeder so ultimativ verstehen, finde ich. Aber ein bisschen zu wissen, welche Themen gerade auf der Tagesordnung stehen und sich ab und zu irgendwas dazu anzuschauen, finde ich schon sehr wichtig. Und das versuchen wir ja auch im Politometer irgendwie zu schauen, wenn wir nachvollziehen, wie entwickeln sich Gesetze, wer sagt da wann was und was wird dann berücksichtigt und was nicht und wie. Also wir versuchen schon auch ein bisschen das transparent, das ist ein Hauptschlagwort eigentlich.
Und wieder in den Kern zurückzugehen, weil ich glaube, das ist ja... Das, was ich an Politik so kritisiere. Mhm. Weil im Grunde wird nicht diskutiert, was diskutiert wird, nämlich was Abgeordnete sagen, was das höchste politische Gremium sagt, sondern was ein Vertreter einer Partei in einer Pressekonferenz im dritten Kammer rechts hinten sagt. Ja. Und das wird dann repliziert, und dann sagen andere noch was dazu.
Ja, und gerade jetzt, oder jeder sagt SPÖ, bestes Beispiel. Jeder sagt einfach irgendwas und dann braucht man sich auch nicht mehr so wundern, wenn sich dann die SPÖ-Wähler nicht mehr auskennen.
Ja.
Weil das irgendwie kein...
Aber es ist nicht bei der FPÖ auch so. Bei der FPÖ finde ich halt auch, also wenn man im Parlament zuschaut und wenn sie diskutieren, ist es jetzt nicht mehr ganz so in der letzten Periode. Mhm. Aber wenn man zuschaut, was sie manchmal sagen und was sie dann tun,
das stimmt,
sind auch zwei Paar Schuhe.
Das stimmt absolut. Aber eben, das sind wir beim Punkt, wie viel Zeit hat ein Mensch, sich wirklich damit auseinanderzusetzen und nachzuvollziehen, das war im Plenum so und so, berichtet wieder aber das und das. Und das ist halt echt schwierig. Und da muss man ja die richtigen Medien lesen, um das irgendwie...
Ja, deswegen ist es auch super, wieder zurück an diese Stelle zu gehen und wieder zu sagen, eigentlich ist der Parlament der Ort, wo wir politisch diskutieren.
Genau, das glaube ich, das, ja, jetzt wo du sagst, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Wenn man überhaupt nichts mit Politik im Hut hat, ne, wer glaubt, man macht Politik jetzt ernster? Unsere Regierung, oder?
Mhm.
Das ist auch so ein absolut arger Glaube. Was aber auch der Witz ist, weil natürlich kommen die meisten Gesetze bei uns aus Ministerien.
Mhm.
Abgeordnete, naja, ist logisch, ja, große Koalitionen, weil dann gehört ja alles zusammen, aber Gewaltentrennung und so.
Das sind wir alle ein bisschen flexibel.
Ja, schon, oder? Und das denke ich mal auch.
Ich höre ganz, ganz gerne das Falterradio, weil ich finde, es ist eine der wenigen Möglichkeiten noch, ich hoffe, der Veränderung, dass da mehr kommt,
ja.
sich über politische Themen in Österreich auch über das Radio zu informieren.
Mhm.
Weil ich halt viel Auto fahre, da ist es immer schwierig und so. Und da hat Florian Klenk darüber gesprochen, dass er in Wahrheit die ganze Kickl-Geschichte, das ist ja nur ein Ausdruck, ist, dass er eigentlich wahnsinnig machtlos ist. Die höchsten Funktionen im Ministerium sind von der ÖVP besetzt. Sonst muss er halt die EU-Richtlinien umsetzen. Ja, spielt es halt nicht.
Mhm.
Und deswegen kommen dann so Schwachsinnigkeiten wie die Präventivhaft. Das ist halt ein, aber ich bin trotzdem wichtig.
Ja, wobei, ganz ehrlich sagen muss, ich glaube, dass der Kickl das für seine, also... Ich würde jetzt sagen, man darf ihn nicht unterschätzen, weil ich glaube, es unterschätzt ihn niemand, aber ich glaube auch zu Recht. Also der hat so einen seltsamen Drive. Ich glaube, der weiß ganz genau, was er wann und wie macht. Also er ist ja, was jetzt seine Partei angeht, echt ein Mastermind. Jetzt, man muss es nicht gut finden, überhaupt nicht, aber das macht mir mehr Sorgen, dass er wirklich, ich glaube, der macht schon alles sehr on point.
Und da sind wir halt wieder beim Thema zurück, nämlich, weil er die Medienlogik verstanden hat.
Ja.
Weil er hat verstanden, dass er halt einmal irgendwo rausquakt, präventivhaft.
Genau, was er kann oder was wirklich wird, hey, es reden seit 3 Wochen alle über dieses Thema.
Ja.
So, muss man drüber nachdenken. Also deswegen glaube ich, das muss ich dem Herrn Klein klar widersprechen, dass der keine Macht hat, dass...
Er hat in der Koalition Macht, aber als Innenminister hat er keine Macht.
Ja, und vor allem eben, stell dir vor, jetzt reden wir über präventivhaft, bis das... Zweidrittelmehrheit, Verfassung, bla bla. Also das wird wieder, glaube ich, im Sande verlaufen.
Ja, aber er hat rausschreiben können für seine Empfänger,
genau,
in dem Fall.
Genau.
Und Empfängerinnen auf Facebook und Twitter und weiß der Kuckuck wo.
Mhm.
Nein, ich wollte eh was machen.
Genau, genau.
Und in Wahrheit macht er ja wieder, er macht ja eigentlich Opposition
in der Regierung.
Ja. Weil wir wissen, wer schuld sein wird, wenn es nicht kommt.
Ja.
nämlich die, die nicht die Zweidrittelmehrheit gegeben haben.
Ja.
Und das ist ja das Geniale, was er macht, dass er das benutzt. Und, also, ja. Und da finde ich es wichtig, dass es Leute gibt, die sagen, so, reden wir mal über die Präventivhaft. Reden wir mal über das faktisch, was das ist.
Mhm.
Ja? Reden wir mal faktisch über Parlamentarismus. Reden wir darüber, dass ein Innenminister bitte dem Parlament nicht vorschreibt, was sie zu machen haben, sondern dass er gefälligst seine Arbeit machen soll und das auch lassen soll.
Ja.
Und das finde ich so wichtig. Und das sind Diskussionen, die dann, und da beginnen die Fake News, weil es beginnt dann zu werden aus, ich finde die Präventivhaft nicht gut, beginnt dann zu werden so, du bist für die Vergewaltigung von unseren Frauen.
Ganz genau, ja, das ist umgekehrte Logik, ja, absolut.
Das ist dieser Spin.
Ja, ja. Genau, und deswegen bin ich schon echt länger immun gegen solche, das ist ja auch so ein Punkt, finde ich. Wenn Kickl schreibt Präventivhaft, Twitter, das in Österreich ziemlich links gelagert ist, sagen wir so, zumindest folge ich wahrscheinlich auch vermutlich sehr vielen linken Menschen. Egal, komplett auszucken und oh mein Gott und blablabla. Und ich so denke mir, so, ich sage jetzt mal gar nichts, weil es gibt noch nicht mal einen Gesetzentwurf. Ich diskutiere nicht über unfertig. Ich meine, was machen die Journalisten gerade in den letzten Wochen? Sie laufen Fetzen nach und heute hat die Randy Wagner was Smartes gesagt, nämlich so, wir reden drüber, wenn das Gesetz am Tisch liegt und vorher braucht gar niemand was sagen eigentlich. Also, verstehe ich gar nicht.
Wäre das die Möglichkeit, glaubst du, solche Nachrichten auszublenden, indem man einfach ihnen keinen Raum gibt und sagen, ja, der Innenminister sagt Präventivhaft und alle anderen sagen, und?
Ja, nein, würde ich, das ist ja, das ist der Struggle von zum Beispiel Tageszeitungen. Wie könnten sie denn sowas nicht bringen? Weil du, gute Frage. Ausblenden würde ich auch nichts. Also, du bin ja auch überhaupt kein Freund davon. Das ist so wie, dem biete ich keine Bühne. Hey, das, warum? Man sollte grundsätzlich alle meine Bühne bieten im strafrechtlichen Rahmen, weil wenn jemand anders kommt, der bessere Ideen hat, beziehungsweise die Mehrheit hinter sich, dann übertünche ich den ja eh. Also insofern soll er sagen, was er will. Ich kann reflektiert damit umgehen, mir denken, okay, er schlagt das jetzt vor. Kann er eh, er wurde gewählt, das ist ja der Witz, bitte. Wir reden hier von einer Regierung, die in Österreich gewählt wurde. Also jetzt tun wir mal nicht so, als würde die Mehrheitsgesellschaft das oft oder vielen nicht gut finden. Ob ich es gut finde oder nicht, ist eine andere Frage.
Mhm.
Ob das dann tatsächlich eben stattfindet, hat so viele andere Voraussetzungen. Und deswegen finde ich auch dieses Vorabschreien und schon Ding, genauso wie Kurz mit Baby-Hitler zu vergleichen, halt ein bisschen arg, weil erstens Kurz Baby-Hitler, ich meine, wisst schon, was echter Hitler so war. Mhm. Das finde ich ganz arg, jetzt schon oft so zu schreien. Und was ist dann, wenn es wirklich mal um was geht? Der hat dieses Gesetz, wie gesagt, noch nicht mal vorgelegt. Wenn er keine Mehrheit kriegt, dann kannst du es wieder vergessen. Und dann ärgern wir uns vielleicht, dass wir uns einen Monat lang über was aufgeregt haben.
Ja, aber es wird sich mal aufgeregt. Also, weil ist es ja ganz gut, wenn wir uns dann aufregen, weil
ist okay.
beschäftigt mich auch, nämlich nicht auf andere Themen zu schauen.
Das ist es auch. Ich meine, wie lange spielen wir jetzt schon nur dieses Thema? Das ist Wahnsinn eigentlich, oder? Wer redet über Pensionen und so? Na, unsexy. Reden wir lieber über Ausländer.
Ja, Pensionen, die wollen sie ja wegnehmen.
Also ja, ja, wir haben eh keine, gell?
Ja. Total, bin ich total bei dir, weil ich meine, über Migration haben wir viel zu wenig geredet.
Noch schon, oder? Jahren. Seit 2015, hey, Wahnsinn.
Ich habe aber schon einen Punkt, nämlich ich glaube, ja, ich gebe dir recht mit einem Aber hinten dran, nämlich, dass ich nicht glaube, dass die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher das gewählt haben, nämlich bei der ÖVP. Weil ich glaube nicht, und das ist meine Kritik an der ÖVP, die ÖVP hat einen wahnsinnig gut abgekupferten FPÖ-Wahlkampf gemacht und gesagt, was sie alles machen, tun werden, und das tun sie jetzt nicht. Und ich glaube schon, dass es da schon auch ein Wachrütteln geben muss für die Wählerinnen von Sebastian Kurz, zu sagen, er macht seine Politik, okay, aber hat er das auch versprochen? Oder ist er mit dem angetreten? Und das glaube ich eben nicht.
Siehst du, deswegen haben wir einen Regierungstracker?
Nein, genau.
Ernsthaft.
Also, total.
Voll. Also dieses, genau, und da bin ich aber, verstehe, was du sagst, aber das ist halt auch ein Punkt. Es wird Wahlen geben, die nächsten. Und dann kriegen sie eh die Rechnung. Also das erwarte ich ja dann von jedem Österreicher, der sich damit ein bisschen auseinandersetzt, dass sie dann die Rechnung kriegen. Aber ich bin ja wirklich ernsthaft so, auch wenn es nicht meine Politik ist und ich natürlich auch meine Bauchwehs habe vor Kicklis und sonstigen Kandidaten, dass ich das nicht mag, diese Schuld immer auf quasi, wir wollen das ja alle nicht. Und das ist auch so ein großes Problem zum Beispiel von den Grünen oder so. Wir sind die Guten und was da jetzt passiert, na, böse, nicht mehr so. Ich glaube, da muss man die Wähler ein bisschen besser verstehen, um alles zu verteufeln, was die Regierung jetzt macht. Also, weißt du, was ich meine? Wie gesagt, auch wenn ich es nicht gut finde und man gegen gewisse Sachen sehr wohl aufstehen muss und kann. Aber dieses ganz generelle nicht über den Wähler nachdenken, finde ich ein Problem.
Ja, ich habe vor Jahren, gab es einmal eine Im Zentrum-Folge-Sendung und die hat, glaube ich, damals noch nicht Im Zentrum geheißen.
Wie hat denn das geheißen, vor Im Zentrum?
Das war im Haushaus.
Echt?
Ja.
Okay, bin jung.
Und da war irgendeine Wahl, ich war, ob es Wien war oder Bund, ich weiß es gar nicht mehr. Und da war ein deutscher Journalist, der gesagt hat, also ich bin Deutscher und ich bin wahnsinnig integrationsunwillig und das bleibt auch so. Und der hat dann ausgeführt, dass er glaubt, dass das Ansteigen der FPÖ und der Art der Politik der FPÖ kein Problem ist beim Thema Ausländer, Inländer, prinzipiell ein Aufbäumen der sozialen Unterschicht, die sich nicht verstanden fühlt und auch nicht gehört. Und die hat kämpft darum, zu sagen, okay, wir kämpfen da mit anderen um den Kuchen. Und das glaube ich schon. Und das, glaube ich, wird viel zu wenig gesehen, dass es ganz viele Leute gibt, die diese Politik nicht verstehen.
Du, das ist jetzt wirklich ein super einfaches Beispiel, aber wie gesagt, die ganzen Bücher, die gerade auch, auch zu Fake News und ja. Demokratie durch habe, fängt sogar jedes mit seinem Satz an, warum wurde Donald Trump Präsident? Weil sich genau diese Horde an Menschen gar nicht mehr irgendwo sieht. Es geht nur mehr um Flüchtlinge und was weiß ich alles. Und sie sehen sich da einfach gar nichts mehr drin. Weil warum sollte ich jetzt dafür schauen? Natürlich bin ich irgendwie human und grüne und aber wenn für mich am Ende des Tages nichts überhaupt, ich glaube, das ist eine sehr große Horde an Menschen. Ich kann, wie gesagt, ich bin kein amerikanischer Politologe, aber dass dieses Phänomen schon auch bei uns so passiert, glaube ich, sehr wohl. Die Sozi-Studie nicht mehr gibt, so. Also.
Ja, die mit den Sozialdemokraten, ob die nicht mit ihrer Identität wahnsinnig kämpfen.
Ja, Wahnsinn, ja.
Weil ihnen die Wählerschicht wegbricht in Richtung FPÖ. Und ich glaube halt nicht, und das ist für mich immer so eine Haltungsfrage. Vor Jahren einmal hat eine Freundin zu mir gesagt, da habe ich noch für die Liberale Forum mal gekämpft und sie hat für die SPÖ-Wahl gekämpft und sie hat gesagt, ah, witzig, ich war letztens in Simmering und ich so, echt, und was gemacht? Und sie hat gesagt, naja, wir haben einen Stand gehabt im EKZ und da ist einer hergekommen und gesagt, euch will ich das letzte Mal und jetzt macht was gegen die Ausländer. Und ich habe gesagt, na, was hast du drauf gesagt? Und sie hat gesagt, na, ich habe gelächelt und habe gesagt, das wieder geht. Und ich glaube, siehst du, der Unterschied bei mir wäre gewesen, ich hätte gesagt, nein, das passiert so nicht. Und ich glaube, da ist das Problem, nämlich diese Haltung zu haben, sagen, auch wenn ich jetzt verliere, aber ich kann mir am Abend mich in den Spiegel schauen und sagen, ich bin zu meiner Überzeugung gestanden, das fehlt, glaube ich. Und da kämpfen sie gerade drum.
Voll, ja.
Ist also in der Politik wahnsinnig schwierig.
Absolut, aber hey, was du sagst, ich meine, wie sie sich einfach auch zersprengt haben mit, ich sag's jedes Mal, wenn der Kern schon nach Wales gesagt hätte, so danke jetzt, lass mal das mit dieser Koalition, wir hätten es in der Mitte nicht mehr machen müssen, um sich dann so herumzustraucheln, dann kommt der Dosko-Ziel, der ja eben auch eher in der anderen Ecke sitzt, als sie es vorher gemacht haben und dass sie einfach Themen vergessen, wie zum Beispiel, ja, Arbeit. Wir reden jetzt nicht von klassischen Arbeiter, weil ja, seit wir nicht mehr in industriellen Zeiten leben, gibt es nicht mehr den Hackler, so. Aber dass es trotzdem Probleme gibt wie, weiß nicht, was ist mit unbezahlter Arbeit von you name it, sein Sozi, Frauen, also sich irgendwie, oder Altersarmut. Es gibt ja wirklich Themen, die jeden, oder nicht jeden natürlich, aber Österreich, viele Österreicher betreffen, die jetzt wirklich sozialdemokratisch in meinem Verständnis sind, nämlich sich um die schon Arbeiter zu kümmern, machen sie aber irgendwie nicht. Versuchen eben so ein bisschen FPÖ, naja gut, ÖVP jetzt echt nicht mehr so, ein paar Grüne vielleicht mitnehmen, aber denen fehlt total momentan das intellektuelle Rückgrat. Also die Strategie, dann holst du den Kern, den eigentlich ÖBB Slim Fit, der eh ein finde ich, ich war ja am Anfang Fan, gib's zu, den sie dann auch irgendwie total verbrannt haben, Wahnsinn, ja, Randy Wagner, ja, coole Frau, echt, ja. Ich meine, ich dann verstehe wieder die anderen, die sagen, gut, seit wann ist sie in der Partei, 5 Minuten, schwierig, verstehe nicht, weil seid froh, dass ihr überwunden habt, Personalmangel ist ja, glaube ich, auch erste Front bei ihnen, frag mich, was passiert, wenn die Frau Randy Wagner sagt, so, danke, aber da fehlt total gerade die Linie, Was die Linke eigentlich machen will gerade oder sein kann und will. In Deutschland ist da schon ein bisschen mehr Feuer am Dach. Da habe ich, Sonntag habe ich, jetzt weiß ich es ja nicht. Mein nächster Text am Sonntag geht es auch ein bisschen um das Thema, was die Linken gerade so tun und nicht. Da gibt es in Deutschland eine echt spannende Debatte. Der Bernd Stegemann, der hat mit der Sarah Wagenknecht Aufstehen gegründet, also totaler Sozi. Und der Nils Heisterhagen, der ist auch ein SPD, ein Philosoph. Und die haben beide gerade ein Buch geschrieben, wo sie beide hart hinhauen auf ihre eigene Partei. Aber wirklich, erstens lustig und zweitens smart. Natürlich ist am Ende der Neoliberalismus auch schuld, ja, ist eh klar, aber das kann ich schön ausblenden, ist mir auch egal und das geht's mir gar nicht. Aber sie sagen so, die verschießen sich in Identitätspolitik und in so Themen Nutshells und vergessen eigentlich, was das Ding war, wofür stehen Sozialdemokraten. Also in Deutschland wachsen die wenigstens schon wieder ein bisschen, habe ich das Gefühl, die intellektuellen Rückgräder und in Österreich weiter Flur, hey. Keine Ahnung.
Ja, aber das ist, ich meine, ganz ehrlich, in allen Großparteien, so bis ich sehe in Österreich. Weil, ich meine, dass der Sebastian Kurz eine wahnsinnige Partei Disziplin hat.
Ja, Wahnsinn.
Okay. Aber Ideologie und Haltung auch ist auch keine dahinter.
Ja, voll. Ja.
Und das ist halt, er ist halt momentan auf, sagen wir so, auf der Mainstream, finden wir cool, Geschichte. Das ändert sich aber auch wieder. Und das ist immer ein Problem, glaube ich, wenn eine Partei oder auch eine Regierungspartei ihre eigene Haltung vergisst. Weil das ist das, was uns auf längere Zeit irgendwie.
Ich denke mir jetzt gerade, dass sich die Sozialdemokraten ein bisschen ärgern können, weil es werden Sachen beschlossen wie Papamonat und Ding.
die hätten sie wahrscheinlich gerne mit den Schwarzen eigentlich gemacht. Ja. Und jetzt macht's die bürgerlich-blaue Regierung.
Ja.
Also wirtschaftsliberal ist was anderes, wo ich dann immer lachen muss, und es heißt der neoliberale Sebastian Kurz, so, ja stimmt, mehr Staat ist super liberal. Also das finde ich sehr, sehr faszinierend.
Ich wollte mal zu Deutschland sagen. Mhm. Ich finde, dass in Deutschland sich gerade die CDU genau das gleiche macht. Die zerschießt sich genauso.
Ja, Wahnsinn.
Weil, also ich meine,
SPD brauchen wir auch gar nicht reden, oder?
Nein, eh nicht. Aber ich glaube, zum Beispiel, ich meine, das ist mir ein bisschen so ein wichtiges Anliegen, weil ich bin ja nach 2015 ein wahnsinniger Merkel-Fan geworden, weil ich finde, wer in Europa ist aufgestanden und hat gesagt, ich übernehme jetzt Verantwortung. Ob alles richtig war, andere Diskussion.
Da wollte ich gerade einhaken, weil genau, schau, ich schätze sie als Persönlichkeit und als Frau wirklich, hands down, aber das, weil du das vorher gesagt hast, mit wann man was schreiben darf. Ich kann mich genau erinnern, mit der Moritz Moser, der ja auch jetzt bei uns ist, bei der NZZ 2015, einen Text geschrieben hat, so, es jubeln gerade alle wegen Grenzen und wir sind alle super human, aber rechtsstaatlich ist das arger Scheiß, weil
ja,
Wahnsinn.
Ja.
Und damals alles so, ja, war wurscht, kann es jetzt nicht sagen, ist egal. Und dann haben sie alle verstanden, dass es halt wirklich nicht geht. Natürlich ist es ein super, menschlich, trotzdem wird uns das, wir sehen ja jetzt. Ja, und zwar wie. Und das geht halt wirklich nicht eigentlich.
Man hätte den rechtlichen Rahmen einfach schaffen können, zum Beispiel. Und das finde ich bei der Wiener so schade, dass die CDU da jetzt so mitmacht in der Demontierung von Angela Merkel. Mit der AfD, weil die haben ja genau das gleiche in Hellgrün. Wenn man denke, das ist eine Regierungschefin mit Haltung, weil sie hat Europa eigentlich zweimal gerettet. Weil damals in der Griechenland-Krise, es hat sich niemand drum geschert. Und sie war die Einzige, die zumindest gesagt hat, okay, gut, wir tun jetzt was. Das finde ich so schade, weil ich glaube, sie könnten mehr stolz sein drauf.
Ja, voll. Ich weiß, was du meinst, aber ja, vor allem jetzt ihre Nachfolgerin. Ja, schwierig. Also jetzt rein, ich glaube echt, dass das Ende der Großparteien mehr laut schreit als sonst was, gerade in Deutschland und in Österreich.
Ich glaube, dass die Politik da draußen nicht wahnsinnig steigt. Das glaube ich halt. Also,
ja.
Aber weil wir jetzt schon bei Politikverdrossenheit sind, wenn sich die Menschen nicht mehr dafür interessieren, was im Parlament passiert, wie sollen sie sich dafür interessieren, was wirklich, also was dann eure Arbeit betrifft?
Naja, das ist ja eigentlich genau der Zwischenschritt, so quasi. Okay, du willst jetzt nicht unbedingt 24 Stunden Parlaments-TV schauen, aber du kannst es hier ganz schnell nachvollziehen, was eigentlich passiert ist. Das ist ja quasi das Runterbrechen. Oder eben, wenn du dich fragst, so, jetzt habe ich kurz gewählt und kriege ich eigentlich, was ich will. Na gut, wir haben da ein Tool, da kannst du es ganz schnell nachvollziehen. Also das ist ja schon ein bisschen dieses, das sind überhaupt kein Service-Medium oder so, wenn man das so bezeichnen will. Aber Politik transparent und messbar zu machen, damit man sich eben ein eigenes Bild machen kann und eine eigene, ohne jetzt, wie gesagt, in irgendeiner Tageszeitung zu lesen, okay, das sind Kurzhofierer und das nicht, einen reinen Querschnitt, das und das und das wird umgesetzt. Denk dir selbst, ob das jetzt für dich noch kritisch, konservativ ist oder neoliberal oder schon Sozi-Style. Also das meine ich ja genau damit, dass du da irgendwie dir selbst deine Infos holen solltest, weil das war ja auch immer unser Grundgedanke, die Wiederherstellung oder Herstellung einer gemeinsamen Faktenbasis für eine gescheite politische Diskussion zu haben. Mhm. Du kannst erst dich über irgendwas aufregen oder nicht aufregen oder irgendwas, wenn du mal einfach Plain Facts hast. Und das ist ja beim Pultometer.
Die gleichen nämlich.
Genau. Und das beim Pultometer halt Main Point, dass wir einfach Fakten liefern. Ich muss überhaupt nichts sagen. Ich sage, da habt ihr die Abstimmungen diese Woche. Es ging um Rauchen, Frauenvolksbegehren und das. Schaut an, was eure Abgeordneten getan haben. Fertig. Und dann muss man nicht mal Zeitung lesen eigentlich. Nur das anschauen. Na, und besser man liest dann Zeitung, weil man dann sieht, was erzählt wird für eine Geschichte.
Ja, durch deinen Einblick ins politische Leben in Österreich.
Mhm.
Glaubst du noch an Politik?
Ja, auf jeden Fall. Also, sicher. Geht nicht ohne, würde ich sagen. Einfach. Also, ich könnte nie so, wie soll ich sagen, ich verstehe Politikverdrossenheit. Ich bin auch oft politikverdrossen, aber kriege immer Zustände, wenn mir Freunde so erklären, sie gehen einfach nicht wählen. Ich verstehe es, wenn man sagt, ich habe keine Partei, die es gerade irgendwie gibt, aber dann sogar dann würde ich wenigstens weiß wählen, weil es geht ums Ganze. Man kann sich nicht am Ende über Sachen aufregen, die passieren, wenn man nichts sagt und macht. Also ich finde, man muss ja irgendwie politisch sein, weil egal was du machst und was du hackelst, es geht immer am Ende darum, wer da die Regeln vorgibt. Mhm. Das heißt, es gibt für mich einfach keine Ausrede.
Wir hatten vorgestern eine Diskussion mit einem FPÖ-Bezirksmandatar. Da ging es um eine Straßenbahnlinie, egal. Und ich verstehe nicht, manche Dinge sind unpolitisch. Ich finde, eine Straßenbahnlinie ist unpolitisch. Da habe ich keine politische...
Ja,
da kann ich mich mit allen auf den Tisch setzen und sagen, so, reden wir drüber.
Mhm.
Was ist die beste Lösung? Und er hat geachtet und hat gesagt, na, alles ist Politik. Und ich habe mir gedacht, siehst du, das ist ein unterschiedliches Verständnis. Weil ich glaube, für mich ist Politik, wie stehe ich von meiner politischen Gesinnung her zum Thema Asyl? Wie stehe ich zum Thema Soziales? Egal. Aber wo eine Straßenbahn fährt, ist nicht ideologisch.
Ah, ja, aber da weiß ich, glaube ich, sogar schon wieder, was er meint. Nämlich, wenn die genau da fährt und er kennt da die und die Leute, was Macht und so.
Das ist total.
Aber ist eine andere, ich weiß, was du meinst, andere Kiste. Aber trotzdem, insofern hat er ein bisschen recht und er sagt, alles ist Politik zu, weil fix. Der wird nichts beschließen, wofür ihn sein Genosse am nächsten Tag anschmieren kann, weil er hätte es lieber, weißt du, so.
Das stimmt. Und darauf wollte ich hinaus, nämlich, das ist ein Punkt, der fehlt, glaube ich. Manche Themen muss man wieder unpolitisch machen. Und da, glaube ich, kommen dann die Gemeinden und die Bezirke. Das, was die beschließen, im Grunde hat mit Ideologie nichts zu tun. Und da ist es auch wichtig, wieder einen Schritt zurück, finde ich, zu machen und sagen, es geht jetzt nicht, ob ich jetzt gerade den Roten reinwürgen kann oder den Blauen oder wem auch immer, sondern es geht darum, ich habe eine Stadt, einen Stadtteil und es geht um eine fucking Straßenbahn. Und da muss ich sagen, okay, was ist das Beste für alle in dieser Gegend? Und da und das vielleicht braucht es da wieder eine Entpolitisierung. Aber wir als gelernte Wiener, du hast gelernte Niederösterreicherin.
Oh ja.
Das ist noch schlimm.
Aber, County.
Aber haben das gelernt, dass man das, dass das so ist.
Ja,
und,
ja.
Und das finde ich aber so, kotzt mich an, dass man davon nicht wegkommt. Mhm. Weil ich glaube, wir würden uns einige Reibereien und einige politische Diskussionen ersparen, die nicht notwendig sind.
Ja, aber es ist trotzdem super schwer, Geld zu trennen. Wie gesagt, nochmal zurück zu diesen Gemeinde. Wir schauen uns, welche Gemeinde was spendet. Na gut, was glaubst du, wenn du draufkommst, sitzt ein schwarzer Bürgermeister, welche Vereine kriegen dann, glaubst du, mehr Geld? Weißt? Also das ist aufgelegt. Natürlich soll es nicht so sein, wenn du willst, wenn du dich hineinversetzen willst, kannst du schon nicht trotzdem nachvollziehen, dass er natürlich eher seinen Leuten das Geld gibt. Es ist leider echt in ganz vielen Bereichen, glaube ich, sehr schwierig zu entkoppeln. Und sogar bei einer Straßenbahn.
Und deswegen glaube ich aber, dass in Form, wenn es mal ums Bargeld geht. Deswegen finde ich ja das auch so toll, dass ihr das transparent macht und dass das transparent ist, weil da kann ich mir als Wählerin und Wähler einen Gedanken, also dann kann ich sagen, okay, will ich jetzt den, der seinen eigenen Freunden das Geld zuschanzt?
Genau.
Oder gibt es eine Alternative, die das nicht macht?
Genau.
Oder
machen und wenn man es aber nicht weiß, dann kann man sich beurteilen. Wo wieder beim Teufelskreis der
Transparenz. Und sobald du es beurteilen kannst und das in die politische Entscheidung mit einfließt, glaube ich aber, dass man das vielleicht wieder.
Das stimmt, aber eben, da sind wir leider noch nicht.
Ja, da hast du auch im Parlament gearbeitet. Was war so für dich so Punkte, wo du gesagt hast, da sitze ich den ganzen Tag dort und höre mir die Diskussion an und am nächsten Tag steht kompletter Bullshit in der Zeit. Was war da so ein Thema zum Beispiel?
Ah, zum Beispiel, hängt auch damit zusammen, wir haben ja, der Punkt, warum wir dieses Förderungsding machen, ist, dass wir es einfach sonst nicht wissen. Gut, das heißt, wir stellen Anfragen und berufen uns auf das Auskunftspflichtgesetz, weil grundsätzlich sollte man ja Rechenschaft kriegen, wie Steuergeld so verwendet wird. Das Amtsgeheimnis, wir sollten ja seit, was weiß ich wann, ein Informationsfreiheitsgesetz bekommen. Das war auch eins meiner Riesenbabys, mit dem ich 3 Jahre beschäftigt habe. 20.000 Vorlagen, ich war ja Referentin eben und meine Referentenkollegen aus den anderen Clubs, wir haben uns da die Stunden um die Ohren geschlagen und ausgedealt, wo kommen wir irgendwie zusammen und wo nicht und da haben sie mal überarbeitet und trotzdem werden Presseaussendungen gemacht, dann von den, damals war es eben noch große Koalition, Rot-Schwarz, ja, es ist alles super, Verhandlungen laufen gut und sind uns alle total super und wir sitzen dort und so. Es passiert genau gar nichts, ja, also nämlich am Ende ist ja wirklich gar nichts passiert. Und das war so eine verschwendete Zeit und so frustrierend. Und da bin ich auch zum Beispiel an meine Grenzen gestoßen. Es war, also die Referentenkollegen, das ist eigentlich immer ziemlich cool. Also menschlich ist das total easy. Da kann ich mit einem FPÖ-Menschen genauso wie mit Tim Stronach damals. Also wirklich einfach nett. Und lustigerweise war es sogar mit der FPÖ einfacher, Amtsgeheimnissachen zu verhandeln als mit den Grünen. Wobei wir eh alle drei, also die Opposition waren ja alle super pro und so. Trotzdem waren die Grünen mühsamer, weil sie irgendwie immer, weiß nicht warum, so Vorbehalte gegen eh allem haben, was nicht sie sind. Was mir narrisch macht, wenn ich denke, hey, wir können den Antrag gemeinsam einbringen, hat mehr Power, wenn da 2 Parteien draufstehen als eine. Na, mach mal ein. Weißt, also dieses nicht an einem Strang ziehen, obwohl wir eh dasselbe machen. Natürlich sind wir sonst irgendwo, aber in Bereichen, wo es wurscht sein sollte, nämlich Amtsgeheimnis abschaffen, stehst du auch an.
Was sind die Argumente fürs Amtsgeheimnis abschaffen?
Ja, genau, dass sowas, dass der einzelne Mensch einfach zu einer Behörde gehen kann und sagen, so, ich habe ein Recht drauf, das zu wissen, nicht nur das, bitte sag's mir und du hast 20.000 Ausnahmegründe, weil wie kommt's, dass ich nicht in meine Heimatgemeinde gehen kann und sagen, so, ihr habt 50.000 das Jahr aus, nein, ist zu viel, ihr habt 10.000 ausgegeben das Jahr für Förderungen, wofür? Also, ist ja auch mein Ort, würde gerne wissen, oder kann ich auch Förderungen beantragen? Und es ist lächerlich, darüber zu diskutieren im 21. Jahrhundert. Wenn du es dich anschaust, ich weiß es nicht auswendig, aber wie viele Länder in Europa kein Amtsgeheimnis, kein Informationsfreiheitsgesetz haben, ist einfach echt verrückt. Vor allem, es ist so ein reines, Wir wollen den Staat echt nicht transparent machen, ums Verrecken. Das, ja.
Zählt auch dazu zu Sachen wie Diskussionen aus Ausschüssen zum Beispiel?
Ja, das ist wieder eine eigene Kiste. Mhm. Das ist, genau, das ist auch nicht einsehbar, wobei man nachlesen kann, wenigstens in der Parlamentskorrespondenz. Schau, ich verstehe es unter gewissen Aspekten. Grundsätzlich bin ich dagegen, also ich bin für die Öffentlichkeit, weil wir verstehen nicht, was man dort sagen würde, was man nicht im Plenum eh auch sagen kann. Ein bisschen Argument ist natürlich in Sachen wie Verteidigungsausschuss und so, wo echt Sachen diskutiert werden, die vielleicht nicht sofort, bevor man nicht mal wirklich diskutiert hat, nach außen getragen werden, verstehe ich, wirklich nationale Sicherheit und Sachen, aber das könnte man ja einschränken.
Ja.
Und dann auf das wirklich. Weil ich verstehe es nicht, warum im Verfassungsausschuss, wenn eben sowas wie das Amtsgeheimnis diskutiert wird, ist doch egal. Also dann hört man sich halt wirklich nur die Abgeordneten an, die damit befasst sind. Und dann hört man es halt auch mal im Plenum. Aber das ist ja sehr allein.
Ja, ich meine, das Amtsgeheimnis ist ja sogar so absurd, dass zum Beispiel in Ausschüssen in Bezirken, dass die geheim sind.
Wie gesagt, manche Sachen, aber ich würde das ernsthaft eben einfach umdrehen. So grundsätzlich öffentlich, in Ausnahmen nicht.
Mhm. Das ist ja auch nicht um Personalagenten.
Ja, und bei Informationsfreiheit ist ja dasselbe. Natürlich gibt es nach wie vor Ausnahmen. Ich kann halt jetzt den Verteidigungsminister fragen, wie viel, was weiß ich was. Das verstehe ich und sehe ich auch ein. Es ist nicht alles muss so transparent sein, dass jeder alles, das ist ja klar, vor allem auch personenbezogene Daten ist mir komplett, aber dann kann ich es halt geschwärzt haben, bitte. Unsere Gesellschaft entwickelt sich in so vielen Gebieten so schnell weiter, eben jeder ist auf Facebook, kann jeden Scheiß sagen, jeder gibt überall irgendwie seine Daten ab und jetzt schaffen wir irgendwie rückwirkend Regeln, um das irgendwie alles wieder ein bisschen auszugleichen. Das finde ich halt...
Ja, weil wir uns nicht ernsthaft damit beschäftigt.
Ja, na gar nicht. Aber kannst du ja auch gar nicht irgendwie. Weißt du, Facebook startet so als, gut... mal Facebook, ja, entwickelt sich dann halt horrend schnell.
Mhm.
Ich bin auch dafür, dass das irgendwie gewisse Regulative hat, so wenig wie möglich aus rein persönlicher Sicht, aber manche Sachen kann man halt erst rückwirkend machen, deswegen natürlich trotzdem Datenschutz, auch wenn es für manche vielleicht stressig oder anstrengend ist, aber dass ich jetzt eben Sachen missen kann und draufkomme, dass die Post glaubt, ich bin ein bioaffiner Sozi, ist super, ja, weil das weckt irgendwie diese eingeschlafenen, alteingesessenen Staat, halb, nicht mal mehr halbstaatlichen Untiere.
Ja, aber das ist Und das sehe ich ja so, das ist eben das Schwierige, die Menschen gar nicht sehen, was da bei Facebook im Hintergrund passiert.
Ja, ja.
Weil wenn man mal eine Page verwaltet hat und weiß, wie man Werbung schaltet auf Facebook und nach was man das alles einschränken kann,
ja.
Und das ist Wahnsinn. Das ist ja der Hintergrund von Facebook eigentlich.
Mhm.
Ich bin immer erstaunt darüber, dass wir wieder bei unserem Ursprungsthema, nämlich mit Medien, wie wenig die Leute sich überlegen, was sie auf Facebook posten oder auch auf Instagram.
Ja.
Also Freundinnen, die ihre Kinder am Strand spielend, irgendwie von vorne, wo man denkt, hey, wirklich, habt ihr das überlegt?
Ja.
Und ich glaube, da kommt das zusammen, nämlich, dass ja eigentlich auf Facebook und auf Twitter jeder Mensch ein Medium ist.
Mhm.
Und Nachrichten produziert, Informationen produziert und die Leute nicht wissen, wie sie damit umgehen.
Mhm. Da hat der Bernhard Pörksen, ein Deutscher, der da auch was, der schlägt vor, dass man eigentlich ein Schulfach braucht, nämlich Medienmündigkeit und dass für ihn in Zukunft Fake News Vermeidung und wenn alle vom postfaktischen Zeitalter reden, das finde ich ja eben genauso unnötig, weil wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Wahrheit stirbt, sondern unser Umgang damit wird zunehmend schwierig, das ist, finde ich, der Punkt. Er meint, ich weiß nicht, ist ein bisschen utopisch natürlich, dass wir eine Redaktionsgesellschaft sind. Dass wir, was wir eh schon sind, wie du sagst, jeder ist sein eigener Redakteur. Ja, da musst du es aber auch lernen. Du kannst deinem Fünfjährigen ein Handy geben mit von WhatsApp bis Facebook allem, ohne dass er überhaupt weiß, was er dort sollte und nicht. Also das muss ich ihm voll zustimmen. Mhm. Das sollte jeder dazu erzogen werden. Medienmündigkeit ist ein gutes Wort.
Ja, total, stimmt. Mhm. Und da kommt das irgendwie alles zusammen. Und da kommt dann, sobald, also es fängt, also ich bin froh, dass es in meiner Schulzeit kein Facebook gegeben hat.
Ja, Wahnsinn.
Ich glaube, das muss furchtbar gewesen sein.
Ja, ich habe Handy bekommen mit, ja geil, oder StudiVZ, dann haben wir schon studiert. Aber ja, Wahnsinn. Ich meine, da waren Handys noch irgendwas. Ich habe ein Handy bekommen, da war ich 11, 12 oder so. Und das war halt total random, weil was SMS schicken. Und das aber auch nur nach der Schule, weil die Lehrer hätten uns getötet, wenn wir es jemals irgendwo gehabt hätten. Also ja, absolut. Wahnsinn. Ich sehe jetzt eben oft in der BIM oder so Zwerge mit was weiß ich was Sachen, also wie mit, spielt mit dem Handy von der Mama so, ich meine, manche eh nur Spiele, aber ich, arg. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man so aufwächst.
Genau, voll. Und ich glaube, dass das Mobbing technisch auch sehr schwierig ist für Kinder und also Jugendliche sind grausam.
Ja.
Also ich glaube, dass das ist, und dann wird das natürlich immer, umso älter man wird, auch ein politisches Medium.
Mhm.
Weil man seine eigene Meinung kundtut.
Mhm.
Und da, habe ich letzten Podcast zugehört, und da beginnt das dann schon, da merkt man den Unterschied dann zwischen Europa und den USA. Weil in den USA ja Meinungsfreiheit eine ganz andere Bedeutung hat als bei uns. Und mich ärgert immer so wahnsinnig, wenn ich auf Facebook Sachen melde, wo ich sage, nein, das geht nicht, das kann man nicht schreiben, nicht ich, aber jemand anderer, kann auf Facebook nicht schreiben, eine Kugel kostet 50 Cent. Pass auf. Das geht einfach nicht. Nein. US-Amerikaner das nicht verstehen. Und da habe ich schon ein bisschen Angst davor, dass diese Nicht-Einschränkung, und nämlich, es müssen schon auch unsere Gesetze gelten. Mhm. Und das muss man auch lernen, wenn ich so etwas wohin schaue, dann hat das Konsequenzen. Und das macht mir Angst, dass wir da keinen besseren Riegel haben. Dass man nicht einfach alles sagen kann, ja, weil es meine Meinung ist.
Genau, also ich bin da komplett absoluter Meinungsfreiheitsverfechter, aber die Grenze ist das Strafrecht. Fertig. Das Problem ist eben, das einzufangen, weil, mhm, also auf Facebook es passiert einfach zu viel. Mhm. Das ist ein ja, Ausarten. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist das Einzige, was geht, dass du erstens dich nicht nur in deinen eigenen, habe ich vorher schon gesagt, Grüppchen herumtreibst, mhm, und zweitens, dass man wirklich lernt, wie man damit umzugehen hat. Und dass man nicht eben sonst wo überall alles rausballert, es kommt auch alles zurück. Viel Spaß dann.
Aber ist es nicht dann auch ein Plädoyer dafür zu sagen, Menschen müssen mehr wissen, was Recht bedeutet? Wie viele Menschen wissen, was im Strafrecht genau ist? Boah,
das predige ich die ganze Zeit in meiner Jus studiert. Und ich bin der absoluten Meinung, und das lachen immer alle, wenn ich sage, es sollten alle Menschen Jus studieren. Ich meine es ganz ernst. Also wenigstens einen Crashkurs machen, was, mhm, das bedeutet, was unsere Verfassung ist, was, mhm, Strafrecht ist. Mhm. Das, ich meine, stell dir vor, du machst eine, weiß ich nicht, Handelsakademie und dann eine Lehre oder du studierst, ich weiß nicht, Musik, ist es ja wurscht. Du hast keine Ahnung von Recht. Nein. Natürlich kommst du mit in Berührung, weil es jeder mit in Berührung kommt. Also sich grundsätzlich auszukennen, ich finde das super wichtig. Und das, mhm, ist absolut total.
Also ich habe Politikwissenschaft studiert, mhm, und wir hatten ganz am Anfang im Studium hatten wir jeweils 2 Stunden Verfassung und Verwaltung. Mhm. Das hat man nachher abgeschafft. Jetzt hat das Politikstudium hat genau noch, glaube ich, Einführung in das, ja, Recht. Ja, irgendwas.
Aber wie willst du Politik verstehen, wenn du Staatsrecht schon gar keinen Plan hast? Das, ja, geht ja nicht.
Nein, gar nicht.
Ja, eben.
Und es war vom Juridikum, jemand hat Verfassung gemacht, also Verfassungsrecht. Und in der ersten Stunde kam das Thema, wann jemand verhaftet wird. Ich weiß aber nicht, warum das war. Wurde diskutiert. Und es hat 3 Sekunden gedauert, bis 7 Hände in der Höhe waren mit "Aber was ist wenn?" Und er hat gesagt, seht ihr, das ist der Unterschied zwischen Politikstudenten und Jusstudenten.
Ganz genau. Ja, so, kann man nicht so sagen. Ja, voll. Na, ich fände das super wichtig, ganz ernsthaft. Also, mhm, die Basics sollte echt jeder mal mitbekommen haben.
Worauf bist du stolz?
Ja, auf Addendum. Ich sag's ganz, wie es ist.
Ich verstehe es auch. Ich finde es total toll, neue Dinge zu starten und irgendwie auch was verändern zu wollen, weil ich finde, es ist ja was anderes, du sagst, ich starte einen Verlag und mache Nachdrucke von griechischen Philosophen.
Ja.
Voll. Und das finde ich, also was beizutragen.
Genau, ich meine, ich wiederhole mich, aber es ist tatsächlich wirklich das, was in meinem Leben bisher, glaube ich, das Wichtigste war, was ich bis jetzt gemacht habe. Ich war natürlich auch stolz auf andere Sachen vorher, aber das ist halt so ein Ding eben. Du steckst da echt sehr viel rein, ziehst es durch, no matter what und unter allen, nicht nur Widrigkeiten, es war einfach wirklich beste Zeit bis jetzt und ich, ja, raus keinen Tag. Also das ist echt, ja, ich bin sehr stolz. Ich bin sehr stolz auf die ganze Mannschaft. Also es ist absolut hands down. Ich denke es mir oft, wenn wir dort stehen, alle. Und es ist schon Wahnsinn, was das... Ja, bin sehr stolz.
Ich habe noch eine letzte Frage in dem Teil, nämlich, was bringt dich zum Lachen?
Urviel. Eigentlich lache ich die ganze Zeit, also glaube ich. Meistens andere Menschen, eigentlich immer andere Menschen. Deswegen, das feiere ich auch sehr. Also wir sitzen in einem größeren Büro, was seine Vor- und Nachteile hat, aber wenn ich wirklich schreiben muss, dann gehe ich immer nach Hause. Es, mhm, ist voll okay, aber es sind wirklich so viele großartige Menschen da. Wir haben schon auch sehr, sehr lustig. Menschen bringen mich zum Lachen, würde ich sagen.
Was ist so dein Humor? Was sind so Comedians oder so, wo du sagen würdest, die bringen dich, finde ich, echt gut?
Ich weiß, da hat jeder seine Parade, vor allem Amerikaner.
Ich habe Briten.
Wirklich? Wer sind deine?
Joe Lycett, ich mag Joe Lycett wahnsinnig gern.
Stimmt, ist lustig, ja.
Ich mag Sarah Millican voll gern.
Ja, ja, super. Ja, ja, sie ist wirklich super. Mhm. Aber ich habe überhaupt keinen regelmäßigen Spaßbezug. Das ging auch gut. Keinen regelmäßigen...
Unser Code, oder? Ja.
Also ich habe auch nicht so diesen Comedian, wo ich sage, wow, der ist immer urleibend, mhm, oder so. Gar nicht. Ich lache über ganz viele Sachen. Ich war zum Beispiel am Dienstag, glaube ich, war Ronja von Rönne, diese umstrittene Frau in Wien. Und es war super lustig. Also ernsthaft, selten bin ich da gesessen und hab so lachen müssen. Also sie finde ich auch lustig, ja.
Ich habe letztens einen Podcast gehabt mit der Carolina Kebekus. Mhm. Und das war so nett, also es war so gut. Ich mag ihr Programm, ich habe es mit Deutschen auf, mir ist es zu viel Geschrei manchmal. Mhm. Also bei Männern und Frauen gleichermaßen. Also ich mag diese Engländer, die das irgendwie alles ein bisschen so,
ja,
runterspielen. Ja, sehr easy. Und ja. Daryl Breen.
Ja, ja.
Muss ja einer deiner Favoriten, ja, sein.
Eigentlich. Stimmt, stimmt.
Das war Irländer, aber gut.
Ja.
Entschuldigung, Carlato.
Nein, es ist okay.
Aber ich habe sie super, ich habe sie in dem Podcast so lustig gefunden, weil sie einfach so, ich mag das so, wie Menschen schlagfertig sind. Ich bin ja gar nicht.
Ja, absolut. Ich denke auch oft, bah, damit, aber ja, voll. Ich finde, das ist auch das Wichtigste. Das sagt man echt oft, das sind die lustigsten Menschen, die einfach rausballen. Ich könnte das ja nie so schnell lustige Sachen.
Voll. Aber findest du dich prinzipiell lustig?
Manchmal. Ich glaube, das kann man selbst nicht beurteilen.
Wahrscheinlich nicht.
Ich finde dich auf Twitter lustig manchmal.
Ja?
Ja, schon. Das stimmt.
Gut.
Siehst du, mich hast du zum Lachen gebracht.
Ich bin so zynisch. Aber es geht nicht anders.
Aber ich finde Zynismus wahnsinnig gut. Ich mag das.
Siehst du, ja. So ein hard deal.
Wir sind jetzt wieder am Ende angelangt. War ein super spannendes Gespräch, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Gibt es noch irgendwas, was du uns oder den Milch- und Zuckerhörern und Hörerinnen sagen willst oder möchtest?
Vielleicht eigentlich eh nur ein Summary dessen, was ich vorher schon gepredigt habe. Also ich finde, man sollte weder aufgeben, Medien zu konsumieren, noch sich nur darauf zu beschränken, in seiner eigenen Blase zu stimmen und das zu konsumieren, sondern ernsthaft bei sich selbst anfangen und zu versuchen, sich mit Dingen, also die einen beschäftigen, auch wenn sie emotional irgendwie einen besonders berühren, sich am besten immer alle Standpunkte einzuholen, bevor man sich ein eigenes Bild macht.
Wo findet man deinen Beitrag zur Medienlandschaft Österreichs?
Achso, wo man ihn tatsächlich findet.
Ja!
Also meinen Beitrag findet man jetzt rein im Web, oder meinst du als...
Ja, wo du willst.
Ach so, eine ganz einfache Frage. Ach so, natürlich, es ist einfach addendum.org. Das ist easy as that. Oder es gibt natürlich auch die Proletometer-Seite, seine eigene, also die heißt dann halt proletometer.addendum.org. Aber alles Addendum-Familie und das.
Und wenn sich jetzt ganz viele Leute denken, boah, ich hätte ein tolles Thema, ein wichtiges Thema, das noch nie jemand bedacht hat, das sind sie bei euch richtig?
Absolut, ja, jederzeit. Also man kann, wie gesagt, wir sind sehr viele Leute inzwischen und wir haben alle dieselbe E-Mail-Adresse, nämlich vorname.nachname@kuvv.at, und da kann man schreiben, wie man immer glaubt, dass es zugehörig ist, das Thema.
Also ich möchte mich noch bei bedanken, dass du heute gekommen bist, das war wirklich spannend.
Super gerne, freut mich.
Viel zum Nachdenken, viel über Medienkonsum und alles Mögliche zum Denken. Ich habe jetzt noch eine lange Leseliste.
Ja, das freut mich.
Und ich finde es schön, dass du gesagt hast, du predigst.
Das habe ich schön
gefunden.
Preach.
Also danke, und wie gesagt, die allerletzte Frage an dich.
Ja, und zwar, wie trinkst du deinen Kaffee?
Mit Milch und Zucker.